Wir können so viel Hafermilch trinken, wie wir wollen. Wir werden mit der Hafermilch und dem Lastenfahrer den Klimawandel nicht aufhalten. Das klingt jetzt ein bisschen fürchterlich basic nach dem Motto, wir können die Welt nicht retten und tun doch so viel dafür oder versuchen es zumindest. Aber ich will nochmal die Radikalität klar machen, um das es geht. Es geht darum, dass wir in Deutschland maximal 2% des CO2-Ausstoßes haben.
Unsere Welt ist im Wandel, vielleicht stärker als je zuvor. Künstliche Intelligenz krempelt unsere Wirtschaft um. Unsere Gesellschaft wird immer älter, was unser Rentensystem zunehmend auf die Probe stellt. Der Klimawandel schreitet voran, mit all seinen Folgen für Mensch und Natur. Und die Zeit der Friedensdividende, ja, die ist seit 2 Jahren endgültig vorüber. Seitdem zerfällt die Welt wieder in Machtblöcke. Disruption, wohin man schaut. Ist es Aufbruch oder Chaos? Hans-Jörg Naumer dagegen sieht sie als schöpferisch an. Naumer ist promovierter Volkswirt und Kapitalmarktstratege bei Allianz Global Investors. Er ist für das Big Picture zuständig, beobachtet die Welt, ordnet ein und bricht die Erkenntnisse auf den Kapitalmarkt herunter. Ich wollte erfahren, wie wir zukünftig leben und arbeiten, wie wir unsere Wirtschaft in Europa neu denken und welche enormen Chancen dieser Wandel für unsere Zukunft bietet. Und lassen Sie mich so viel vorwegnehmen, bleiben Sie dran, denn Naumers Erklärungen könnten Ihre Perspektive auf die Welt zumindest ein wenig verändern. Ich wünsche viel Spaß beim Gespräch. Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Herr Naumer, wir sprechen heute über die 4 großen Ds unserer Zeit. Deglobalisierung, Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und da machen wir es heute nicht. Sie sind seit 24 Jahren bei Allianz Global Investors für das Big Picture zuständig. Insofern bin ich neugierig, wie Sie diese großen, komplexen Themen heute herunterbrechen. Aber fangen wir mal mit dem Blick zurück an. Wenn Sie an den Anfang Ihrer Karriere zurückdenken, welche der 4 Ds hätten Sie damals nicht erwartet, dass die heute so im Mittelpunkt stehen?
Aus meiner Sicht Digitalisierung. Natürlich hatten wir damals schon Riesenfortschritte gemacht, die waren erlebbar, aber dass sich das mal so extrem fast fortschreibt, bis hin zu KI, wie wir es heute jetzt kennen, das war mir nicht klar. Was mir schon klar war, dass Demografie ein Riesenthema wird, da war ich sehr früh auch dran. Und was mir auch klar war, auch wenn wir es damals sicher anders genannt hätten als Deglobalisierung, aber war, dass aus dieser zerfallenden Welt von UdSSR, eiserner Vorhang, die ganze Geschichte, dass es da natürlich noch weitere tektonische Plattenverschiebungen geben wird auf der Weltbühne. Und das ist ja genau auch eingetreten.
Sie haben mir die Demografie gerade angesprochen. Gehen wir mal da zuerst los. Demografischer Wandel, das klingt irgendwie immer sehr trocken. Wie erklären Sie denn jemanden, der nicht in der Finanzwelt oder überhaupt in der Wirtschaft tätig ist, die Auswirkungen des demografischen Wandels auf unseren Alltag?
Die sieht er jeden Tag. Also da kann er nur einfach mal, wie ich es morgens mache, in der S-Bahn umsteigen und schwuppdiwupp kriegt er mitten in Frankfurt 3 Jobangebote. Das kommt ja nicht von ungefähr sowas. Wir haben Fachkräftemangel aller Orten. Wir können schon viele S-Bahnen gar nicht mehr betreiben, Restaurants schließen, die Steuerverwaltung sucht händeringend Leute. Also es ist an allen Orten werden Arbeitskräfte gesucht. Das ist Demografie pur. Machen wir uns das nochmal klar für Deutschland. Wir werden in Deutschland die nächsten 10 Jahre jedes Jahr etwa 400.000 mehr Menschen vom Arbeitsmarkt verschwinden sehen. Die gehen dann alle in Pension, in Rente, als neu dazukommen. Das heißt, wir bauen ca. 4 Millionen insgesamt ab. Jetzt die Wanderungssalden, Zuwanderung, Migration nicht eingerechnet. Das ist ein Riesenschub und wir merken das ja schon seit Jahrzehnten, dass er voll im Laufen ist. Und das Dumme bei Demografie, wenn man zumindest das Thema Arbeitskräfte sich anschaut, das ist ein Zug, wenn der mal rollt, der rollt. Also Demografie kann man sehr gut vorweg prognostizieren, aber nur ganz schwer und über lange Zeiträume wirklich beeinflussen.
Jetzt ist Arbeitskraft ein knappes Gut geworden, wie Sie gesagt haben. Kaum ein Restaurant hier draußen, wo kein Aushilfegesuchtschild irgendwie im Schaufenster hängt. Man kann da jetzt mit Sorge drauf schauen. Aus Anlegersicht könnte man aber auch sagen, das hat ja auch einen inflationären Impuls, einen gewissen. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben, wie man diesen Trend auch in eine konkrete Anlageidee übersetzen kann?
Ja, also konkrete Anlageidee vielerlei Art. Also zum einen natürlich, die Welt wird älter, die Nachfrage verschiebt sich, Sicherheitsdienste werden in den Vordergrund gerücken, Cybersecurity, schon ein gewisser Vorgriff auf die Digitalisierung, wird weiter an Bedeutung gewinnen und ganz fast banale Sachen. Also wenn man älter wird, die Kinder aus dem Haus sind, dann kommt das neue Kind, dann kommt der Hund, dann kommt die Katze und so weiter. Also wir merken, dass sich da plötzlich Ausgaben verschieben hin zur, ja, man kann fast sagen, Haushaltsökonomie oder Haustierökonomie sozusagen. Ein ganz wichtiger Punkt. Bis dahin, dass natürlich auch Alteneinrichtungen, alles, was drumherum dazu gehört, medizinische Versorgung wachsen werden. Ganz, ganz entscheidend. Und ich denke, Demografie auch immer in zwei Richtungen weiter. Zum einen in die Richtung Dekarbonisierung, denn wir haben jetzt nur über das Älterwerden geredet. Wir müssen gleichzeitig eigentlich auch demografisch über das weitere Wachsen, zumindest der Weltbevölkerung, reden. Und das andere, was daraus ableitet, Digitalisierung. Also ich sage immer, ich habe keine Sorge vor Digitalisierung, weil die Roboter, in Anführungszeichen, also die klugen Maschinen, die kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Aber ist die Digitalisierung die Antwort auf den demografischen Wandel? Also ich meine, wir schrumpfen ja nicht nur in Deutschland, die Bevölkerung, auch in den USA, auch in China. Die Ein-Kind-Politik färbt da jetzt natürlich auch nach. Liegt die Rettung in den Maschinen? Also erwirtschaftet ein Roboter meine Rente? Jetzt mal ganz salopp gefragt.
Also ich würde am liebsten sagen, der Aktienfonds, der die Roboter gekauft hat, also die klugen, die Maschinen, die Firmen dahinter, der wird ihre Rente erwirtschaften. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber die Frage ist natürlich im globalen Kontext top spannend. Können die Roboter die Menschen auf Dauer ersetzen? Also was ich schon beobachte, ist, dass wir in der Tat eine Bewegung hin zur Robotisierung haben. Das natürlich zunächst mal rein kostengetrieben, weil Roboter preiswerter sind als Menschen und vielfaches preiswerter, was auch das Thema Deglobalisierung nochmal von einer ganz anderen Seite anschiebt. Zum anderen gehört aber auch sicher dazu, dass die älter werdende Bevölkerung letztendlich, soll man das ausdrücken, also dass wir mehr auf Maschinen setzen müssen, demografisch bedingt, und im Prinzip für uns die Herausforderung ist, dass wir ja klüger werden, also dass für uns die klugen Jobs bleiben. Freeman, amerikanischer Arbeitsökonom, hat es mal so schön in eine Frage gegossen. Hat gefragt, arbeitest du für die Maschinen oder arbeiten die Maschinen für dich? Also ich glaube, da müssen wir uns entscheiden. Werden uns die Roboter aus allem raushelfen? Aus allem kann man noch schwer abschätzen. Ich würde sagen, aus einem Großteil ganz bestimmt. Aber wir müssen uns auch ein paar Punkte sehr gut überlegen. Natürlich jetzt gerade mit Blick auf Deutschland, was heißt Migration oder Migration von Arbeitskräften, das eine. Was heißt Verlängerung der Lebensarbeitszeit? Ich bin da ein großer Fan davon. Ich habe überhaupt keine Lust, mit 67 in Rente zu gehen. Ich halte es für Demenz auf Ansage, wenn man früh oder früher verrentet wird. Da werden wir dran gehen müssen. Also wir haben schon noch Arbeitskräftepotenzial. Das ist das Gute. Und ich denke, am Ende werden sich die klugen Maschinen mit kluger Politik hoffentlich Hand in Hand gehen.
Bleiben wir mal bei der Digitalisierung, bei dem Buzzword. Da denke ich zuerst an Roboter. Über die haben wir jetzt schon gesprochen. Ich denke an allmächtige Algorithmen. Und natürlich künstliche Intelligenz, das Thema der Stunde. Das ist viel Innovatives, das meiste davon aber beheimatet an der Westküste der USA. Die erste Frage, verlieren wir in Europa den Anschluss? Und die zweite Frage, geht es auf dem Kontinent vielleicht gar nicht so sehr um die Grundlagentechnologien, die vielleicht in den USA erschaffen werden, sondern vielmehr um die Übersetzung in den Alltag und eine höhere Produktivität? Also machen wir es ganz konkret, Stichwort smarte Industrie. Wie sehen Sie denn da Deutschland und Europa?
Das ist eine super kluge Frage, weil ich in der Tat, ja, soll ich sagen.
Vielen Dank.
Das ist eine wirklich super kluge Frage, weil wir ja immer wieder diskutieren, sind die ganz großen Firmen, die jeder in seinem Portfolio haben will, tatsächlich die Heilsbringer der Weltwirtschaft, und der Rest fällt hinten ab. Wenn man es einfach mal an dem Thema KI festmacht, sind wir in Deutschland, in Europa total hinten dran. Wenn wir uns allerdings mal die Roboter anschauen, den Roboter-Einsatz, da haben wir schon sehr deutlich aufgeholt. Und tatsächlich ist es ja so, die einen können gerne die Software haben, solange wir die Hardware haben. Und auf der Hardware-Seite sind wir gut aufgestellt. Das heißt also, wenn wir es schaffen, unseren Standort weiter auszubauen mit entsprechender Hardware, die dann zum Beispiel auf das Thema Dekarbonisierung einzahlt, also im Sinne von die Transformation der Weltwirtschaft zur klimaneutralen Weltwirtschaft voranbringt. Da sind wir in Deutschland recht gut aufgestellt. Ich glaube, wir unterschätzen das tatsächlich. Dann können die Amerikaner gerne die smarten Maschinen haben. Das ist gar keine Frage.
Also liegt das sehen Heil unseres Kontinents ein Stück weit auch in den Small Caps. Also mir hat das mal jemand gesagt, so spaßeshalber, die ganzen Handelszölle und alles können ja alles kommen. Wir haben Maschinen, die für die Industrie so essentiell sind, wenn wir nicht mehr liefern würden und wir auch diese smarten Industrien vorantreiben, wäre der Weltmarkt ein ganz anderer. Also stellen wir da vielleicht unser Licht auch ein bisschen unter den Scheffel?
Ja, ich würde mal die Small Caps ein Stück weit übersetzen mit den Hidden Champions.
Ja, genau.
Also vielleicht nicht mit den ganz Großen von der Marktkapitalisierung, wenn man die Treppe vom MSCI Welt nach unten kehrt, die zuerst kommen, die vielleicht auch familiengeführt im Familieneigentum noch sind. Aber da haben wir in der Tat eine Menge Hidden Champions. Um das nochmal auf das Thema Dekarbonisierung, also klimaneutrale Wirtschaft zu bringen, für mich war augenöffnend, als ich mir angeschaut habe, welchen Anteil deutsche Firmen alleine am Weltmarktanteil für Umwelttechnologie insgesamt haben. Da liegen wir bei 14%. Das ist mit weitem Abstand vor den USA, mit weitem Abstand vor unseren anderen G7-Staaten und das einzige Land, was uns das Wasser reichen kann, mit etwa 16% Weltmarktanteil bei Umwelttechnologie, ist interessanterweise China.
Jetzt haben Sie die Dekarbonisierung schon angesprochen. Das Thema bewegt ja viele Menschen. Irgendwie betrifft es auch jeden, sei es über Elektroautos, über die Wärmepumpe, die viel diskutierte, was auch immer. Wie sehen Sie denn da die Rolle des Einzelnen in diesem großen Prozess?
Ich glaube, dass die Rolle des Einzelnen komplett überschätzt wird. Also ich mache das gerne so ein bisschen, bitte nicht falsch verstehen jetzt, daran fest, dass ich sage, wir können so viel Hafermilch trinken, wie wir wollen. Wir werden mit der Hafermilch und dem Lastenfahrer den Klimawandel nicht aufhalten. Das klingt jetzt ein bisschen fürchterlich basic nach dem Motto, wir können die Welt nicht retten und tun doch so viel dafür oder versuchen es zumindest. Aber ich will nochmal die Radikalität klar machen, um das es geht. Es geht darum, dass wir in Deutschland maximal 2% des CO2-Ausstoßes haben. Das heißt, wenn wir die 2% abgebaut haben, sind die vom Ausstoßvolumen her woanders längst wieder oben drauf geschlagen. Also das ändert es nicht. Und was es tatsächlich geht, ist, dass wir ja einen Ordnungsrahmen, einen wirtschaftspolitischen Rahmen entwickeln. Und da ist das europäische Handelssystem für Emissionsrechte der wichtigste und richtige Ansatz. Wir müssen es schaffen, dass wir einen Rahmen bekommen, dass die ganze Welt ökonomisch getrieben auf Dekarbonisierung umstellt. Da sind wir durchaus schon weiter, als uns das oft bewusst ist. Aber es ist, darauf will ich hinaus, sehr viel radikaler, als ich trinke jetzt Hafermilch und die Welt ist in Ordnung oder ich recycle meinen Joghurtbecher in Papier und Plastik, wie ich das auch jeden Morgen mache. Also nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Hafermilch, sie schmeckt mir nur einfach nicht. Ja, die Kinder trinken sie trotzdem ganz gerne. Aber wir müssen uns klar machen, es wird nur ökonomisch gehen und es wird nur gehen, indem wir die Weltwirtschaft in den Blick nehmen.
Wenn wir bei der Dekarbonisierung sind, da gibt es zwei Ansätze. Die einen sagen, wir müssen das mit Verzicht einhergehen. Die anderen sagen, wir müssen umso mehr Wachstum erzeugen. Nehmen wir mal das zweite, sagen wir mal, wir müssen mit mehr Wachstum oder aus dem Dekarbonisierungsprozess vorantreiben. Da gibt es dann auch was zu verteilen. Und dafür brauchen wir aber auch freie Wirtschaftssysteme. Jetzt ist die Welt, und da sind wir auch ein bisschen bei der Deglobalisierung auch schon, zerfällt ja mitunter auch in Blöcke. Passiert nicht gerade das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bräuchten, damit der Prozess gelingt?
Wow, also das ist ein Riesenthemenkomplex, den Sie da zusammengepackt haben. Passt hervorragend. Lassen Sie mich mit der Deglobalisierung anfangen. Also für einen Ökonomen ist Deglobalisierung immer was Schlechtes. Warum? Weil der Handel frei nach Ricardo dazu führt, dass wir, wie es so schön heißt, komparative Vorteile haben, drücken wir es ein bisschen geländegängiger aus, also Standortvorteile nutzen können. Das heißt, die einen produzieren das besser, die anderen das und insgesamt stellen wir uns alle besser. Wenn wir das Rad zurückdrehen, dann verlieren wir. Ich muss aber auch dazu sagen, Deglobalisierung macht aus zwei Gründen durchaus auch Sinn. Also der eine Grund ist, wir haben alle gelernt in der Pandemiezeit, ist eben nicht sehr klug, wenn irgendwo in der Welt die Atemmasken, also die Schutzmasken hergestellt werden, weil wenn wir alle zur gleichen Zeit dort kaufen, ist nichts mehr da. Und dann kam der Impfstoff, der in Deutschland entwickelt wurde, und der wurde auch irgendwo an einem Punkt in der Welt produziert. Das heißt, wir hatten eigentlich wir hatten Lieferketten, aber keine Liefernetze. Und haben spätestens da und dann auch mit dem Lockdown in China nochmal gelernt, wie blöd ist das denn, wenn wir keine Liefernetze haben, sondern Ketten, weil Ketten schneller reisen. Also zu deglobalisieren, dass man die Produktionsabläufe umbaut sozusagen, durchaus auch teilweise zurückverlagert, macht Sinn. macht auch digital getrieben sind. Also wir sehen zum Beispiel, dass das Thema Reshoring Gelände gewinnt. Also was heißt Reshoring? Gegenteil von Offshoring. Mit Offshoring bringt man Produktion, Arbeitsplätze in die Welt raus und sagt, bringt uns, ich mache es mal ganz einfach, die Turnschuhe zurück und die man dann irgendwo produziert. Jetzt produzieren wir die Turnschuhe passgenau vor Ort bei den Leuten. Das gilt natürlich für vieles, was produziert wird, zunehmend mehr. Das ermöglicht Digitalisierung, das verkürzt Wege, das flexibilisiert, nimmt Komplexität raus. Also Digitalisierung ist insofern auch ein Treiber für Deglobalisierung, der durchaus smart und gut ist, das muss ich vorwegschicken. Wird es uns bei dem Thema Klimawandel, das war ja ein Stück die Ausgangsfrage, dann auf die Füße fallen, ja oder nein? Also ich glaube, dass wir bei dem Thema Klimawandel tatsächlich Globalisierung im besten Sinne brauchen und da auch dran arbeiten müssen. Ich bin ein großer Fan von dem Emissionshandel. Wie gesagt, das ist der effizienteste Mechanismus. Also statt Verbrennerautos zu verbieten oder vorzuschreiben, welche Heizungen man braucht, muss man Leuten einfach sagen, pass mal auf, deine CO2-Rechnung, also deine Energiekosten insgesamt werden in Zukunft massiv steigen. Überleg dir, was das für dich heißt und dann überleg dir vielleicht, ob du deine alte Gasheizung nicht doch mal rausschmeißt und dir was anderes einfallen lässt. Emissionshandel, Gebot der Stunde. Das Dumme ist nur, wir sind komplett deglobal in dieser Richtung unterwegs. Das heißt, wir haben das für die Europäische Union. Großbritannien ist dann schon wieder ausgenommen und wir haben weltweit mehrere Dutzend sehr unterschiedlicher Systeme, die Ähnliches versuchen, also CO2-Ausstoß zu bepreisen, teurer zu machen und CO2-intensives Produzieren und Produkte aus dem Markt zu drängen. Da müssen wir im Prinzip idealerweise auf einen Preis kommen. CO2-Moleküle sind bekanntermaßen global völlig wurscht, wo die entstehen. Das sind wir noch lange nicht. Das werden wir auch politisch betrachtet, die Globalisierung als Stichwort nicht erreichen. Aber was ich mit großem Interesse verfolge, ist, dass wir schon Ansätze haben, hat auch durchaus die Bundesregierung auf den letzten G7-Gipfeln vorangetrieben, dass wir zumindest einen Klimaclub bekommen. Das heißt also, dass wir zum Beispiel sagen, ihr lieben Produzenten in China, natürlich dürft ihr mit zu uns exportieren, klar. Aber entweder zahlt ihr an der Grenze eine Abgabe an CO2, aber macht es euch doch einfacher, werdet Teil von unserem Club. Dann hätten wir mit dem Ausstoß in der EU, sind so etwa 14% Weltanteil CO2-Ausstoß, hätten wir nochmal gut 30% mit drin. Wenn wir dann noch die Amerikaner gewinnen, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Also da voranzugehen, zu globalisieren, und Weltpreis in Anführungszeichen für CO2 anzustreben, das macht allen Sinn der Welt. Und dann wird nochmal deutlich, dass ich mache ein bisschen weniger, dass degrowth, die Wirtschaft schrumpft. Nicht nur ich mache weniger oder konsumiere weniger, die Wirtschaft im Rückwärtsgang ist komplett sinnlos. Mit dem Stichwort degrowth kann man nur sagen, das ist Armut auf Ansage. Auch da hilft mir die Demografie, die Radikalität nochmal klar zu machen, denn das übersehen die Menschen. Wir wachsen wachsen bis zum Jahr 2100 nochmal um 2,5 Milliarden Menschen. Wir in Europa sind 440 Millionen. Das heißt also, selbst wenn wir morgen auf Null stellen und sagen, wir haben kein CO2 mehr, stoßen kein CO2, keine Treibhausgase mehr auf, die 2,5 Millionen Menschen kommen und dafür brauchen wir Antworten.
Jetzt hatten Sie gerade die Digitalisierung auch nochmal angesprochen oder die rasante Digitalisierung der Gesellschaft. Wird die uns als Gesellschaft näher zusammenbringen oder eher voneinander entfernen?
Also was ich wahrnehme, ist leider, dass sie uns auseinanderbringt. Das muss ich ganz einfach sagen. Also ich bin ein großer Fan von Twitter oder X, wie es ja jetzt genannt wird, und vielen anderen Social-Media-Plattformen. Wunderbare Tools zur Information, aber leider Gottes kommunikationstechnisch auch Tools, um sich gegeneinander aufzureiben. Das ist Digitalisierung. Dann kommen natürlich Störfeuer dazu, dass man ja mittlerweile gar nicht mehr genau weiß, mit wem kann ich denn eigentlich noch vertrauen. Also ich glaube, wir sind da in einer Phase, wo wir neu lernen müssen, was heißt Vertrauen, was heißt Kommunikation, was heißt Netzwerke, die über KI hinaus bestehen. Man kann ja nur sich vorstellen, der große Umbruch in der Kommunikation war der Buchdruck. Da war auch vieles neu und da ist auch viel dummes Zeug in die Welt gedruckt worden und geschickt worden. Das kann man ja heute noch in den Archiven zum Teil nachlesen. Die Leute haben dann auch gelernt, damit umzugehen. Ja, und meine Hoffnung ist, dass wir intelligent genug sind, das hinzubekommen und diese Phase, in der wir jetzt gerade sind, eine Einspielphase ist. Aber es ist ganz klar eine Gefahr.
Sie haben dieses ganze Zusammengreifen von den 4Ds als schöpferische Disruption bezeichnet. Da sind wir ja bei Schumpeter, der auch von der schöpferischen Zerstörung sprach. Zumindest lege ich die Nähe jetzt einfach mal als Grundlage hin. Da schwingt ja auch so ein bisschen Ungemütlichkeit mit, aber irgendwie auch was Positives. Also die Schöpfung war ja schon in der Bibel eigentlich eine gute Sache. Wie kamen Sie denn auf die Formulierung?
Ja, ich habe ganz genau Schumpeter beklaut, also ganz klar. Und ich glaube, wenn Schumpeter in unserer Zeit gelebt hätte, hätte er es wahrscheinlich genauso übersetzt, weil Disruption der Begriff unserer Zeit ist. Er hat ja damit eigentlich den russischen Ökonomen Kondratjew in die Kurzfassung gebracht. Kondratjew hat ja diese großen Wellen der Veränderung beschrieben aus ökonomischer Sicht. Ich finde es einen wunderbaren Terminus technicus, deswegen habe ich ihn sehr, sehr gern genommen, ja.
Jetzt haben wir irgendwie mal zusammengefasst, die Gesellschaften werden immer älter. Der Klimawandel wird zumindest erstmal noch eine ganze Weile weitergehen. Das heißt, ein paar Inselstaaten verschwinden vielleicht auch. KI könnte neue Jobs schaffen, ein paar andere auch abschaffen. Die Welt zerfällt irgendwie in Blöcke. Wenn man da jetzt so von oben drauf guckt aus der Vogelperspektive, da fällt es auch irgendwie schwer, so ein bisschen positiv in so eine langfristige Zukunft zu blicken oder vielen Menschen. Das wiederum ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für die Altersvorsorge. Wie erklären Sie das denn den Leuten, wenn die ihre Zweifel ausdrücken?
Also ich versuche das mal mir selbst wieder klar zu machen. Ich kann nur feststellen, das wird, Sie haben es ja schon gesagt, in der Tat, es ist schon deutlich ungemütlicher geworden, weil natürlich die Schlagzahl der Veränderung enorm zunimmt. Und ökonomisch betrachtet kann ich nur immer wieder sagen, die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Verteilungskonflikte und ihre Zukunft auch. Also ich mag Karl Marx nicht groß leiden und deswegen habe ich ihn auch hier ein bisschen adaptiert. Er sprach ja von den Klassenkämpfen, ich rede von Verteilungskonflikten, was ich für treffgenauer halte. Und diese Verteilungskonflikte brechen eine Disruption auf. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Polarisierung in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion, die wir ja allerorten sehen, die wir jetzt ganz gravierend in Amerika bei den Präsidentschaftswahlen sehen, genau mit diesen Verteilungskonflikten einhergehen. Und ich glaube, für uns gerade als Ökonomen oder als Menschen, die gesellschaftspolitisch auch denken, ist es nochmal wichtig zu sagen, was ist denn eigentlich die Summe dieser schöpferischen Disruption? Ich habe ja tatsächlich diese Anführungszeichen Zerstörung mit dem Schöpferischen verbunden, weil ich es auch bewusst positiv aufladen wollte, weil ich sage, wenn wir über die 4Ds nachdenken, sind es eigentlich 4Ds, die Wachstum bedeuten. Also ich rede auch gerne in dem Kontext von grünem Wachstum, also nachhaltigem CO2, treibhausneutralem Wachstum. Das sind Wachstumsfaktoren. Demografie mit mehr Menschen ist ein Wachstumsfaktor. Wohlstandsschaffung durch KI, Umstellung auf Dekarbonisierung ist ein Wachstumsfaktor. Deglobalisierung hat vielleicht auch ein paar Handbremsen drin, ja, mit den komparativen Vorteilen. Aber im Kontext der Digitalisierung, glaube ich, hat es durchaus auch einen tieferen oder einen guten Sinn. Also es hat Wachstum zur Folge. Und dann bin ich genau bei dem Punkt, wie sage ich den Menschen, was ist für mich da jetzt genau drin? Ich sage, wir haben eine tolle Zukunft. Wir müssen uns nur klar machen, dass wir Wachstum haben, dass wir verteilen können, also verteilen über den Produktionsprozess. Wir sehen ja gerade auch, dass bei der Dekarbonisierung, Stichwort nachhaltige Energie, die Produktionspreise massiv in den Keller gegangen sind die letzten Jahrzehnte. Es wird alles preiswerter. Ich bin davon überzeugt, dass Öl und Gas rein kostenseitig demnächst verdrängt werden, weitestgehend zumindest verdrängt werden. Also da ist was drin. Und dann die Frage, ja, wie mache ich das mit meiner Altersvorsorge? Und ich sage dann gerne, also Kopf ins Sand stecken macht überhaupt keinen Sinn, investiert da rein. Und ich habe ja vorhin schon den Freeman zitiert einen Arbeitsökonom, der sagt, arbeitest du für die Maschinen oder arbeiten die Maschinen für dich? Und ich sage, ja, investiert doch in die Maschinen, Anführungszeichen. Also investiert breit in Aktien, in Unternehmen, geht rein, habt an diesen Veränderungsprozessen, an dieser disruptiven, dieser schöpferischen Disruption selbst Anteil. Lasst euch Dividenden davon auszahlen und sichert eure Altersvorsorge nicht, indem ihr darauf wartet, dass der Staat, dessen gesetzliche Rente uns immer mehr um die Ohren fliegt, dann vielleicht im Alter euch noch ein paar Teller Suppe mehr ausgibt, sondern investiert jetzt, fangt an. Und gerade für die jungen Menschen, die noch lange, lange Zeit vor sich haben, kann ich nur sagen, ihr habt eine super Zukunft. Zumindest die Chancen sind super. Wenn wir sie ergreifen, haben wir eine tolle Zukunft vor uns und beteiligt euch auch, indem ihr investiert in diese Zukunft.
Da geht es ja auch um mehr Souveränität am Ende und, wie Sie sagen, weniger Abhängigkeit vom Staat. Und das hilft ja auch am Ende der Demokratie. Um mal sozusagen, da sind wir wieder bei dem Block, den wir vorhin hatten, dass wir auch freie Wirtschaftssysteme für diesen Wandel brauchen. Aber mal ein bisschen zu Ihnen. Sie haben gerade gesagt, es gibt ganz viel Disruption auf der Welt. Es verändert sich alles. Sie sind ein politischer Kopf als Ökonom, Sie beschäftigen sich mit Wirtschaft, Sie beschäftigen sich mit Wissenschaft. Wie sieht denn bei Ihnen so ein Tag aus? Lesen Sie jeden Tag stundenlang Zeitungen, jede Woche ein Fachbuch, läuft den ganzen Tag im Büro Phoenix und Arte? Wie ist das?
Wie sieht bei mir ein Tag aus? Also meine Kinder fragen mich das immer. Das sieht völlig nüchtern aus. Ich sage dann meinen Kindern, also ich telefoniere, ich spreche, ich reise und ich lese. Und dann natürlich hacke ich noch was in den Computer. Also es sieht ganz langweilig aus. Aber dahinter stecken eigentlich die großen Fragen, die uns alle vorantreiben. Denn meine Aufgabe ist ja, ein Stück draußen den Menschen zu erklären, unseren Vertriebspartnern, auch natürlich unseren Anlegern, Fondsinvestoren, Anlegerinnen zu erklären, was kommt da auf sie zu? Also welche Chancen können sie wie am besten nutzen? Und dann bin ich natürlich ganz klar an den Fragen unserer Zeit. Und dann habe ich die ganze Bandbreite. Wir haben ja enorm viel Research, den wir bekommen von unseren Partnern, die mit uns im Geschäft sind, von Brokerhäusern, Investmenthäusern, Research-Instituten. Und natürlich arbeite ich auch selbst an den Zahlen. Dann ich habe wunderbare Datenbanken, mit denen ich im Prinzip so gut wie alle Daten abziehen kann, die ich brauche. Und wenn man dann mal die Daten sieht, das holt einem dann manchmal ganz schön auf die Realität zurück, weil man dann sieht, da kommt jetzt eine Entwicklung auf uns zu, die wird hochspannend. Ich habe ja gerade angesprochen, was den Preisverfall bei Erneuerbaren betrifft, was den Preisverfall bei Technologie, den wir ja alle erleben. Ja, wenn wir allein mal einen USB-Stick uns kaufen, was der vor 5 Jahren in so da schon gab, gekostet hat, die gleiche Speicherkapazität. Das ist ja irre, was da passiert ist. Also wenn man die Daten sieht, das ist eigentlich immer wieder das Spannendste und Schönste. Und das dann in die Zeit zu übersetzen, ist nochmal interessanter. Und da bin ich tatsächlich ein politischer Kopf. Sie haben das genau richtig gesagt, weil ich sage, bin davon überzeugt, wenn wir die Früchte der schöpferischen Zerstörung nutzen wollen, der schöpferischen Disruption, dann geht das nur, wie das Karl Popper ausgedrückt hat, in einer offenen Gesellschaft. Er hat dieses großartige Buch, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, geschrieben. Rasant spannend, vor allem Band 2 zu lesen. Und wenn man sich das mal anschaut, übersetzt sich das nur in eine freie, / soziale Marktwirtschaft. Anders geht's nicht. Es wird ja in Deutschland gerne diskutiert, wenn Hafermilch trinken nicht reicht, dann müssen wir eben auf Kriegswirtschaft gegen Kampf gegen den Klimawandel umstellen. Da sage ich, um Gottes Willen, wenn wir das machen, beginnt die Klimakatastrophe. Und das gilt auch für unsere Demokratie. Also wenn wir das Wirtschaftssystem abschaffen, schaffen wir die Demokratie ab. Und damit schaffen wir unseren Wohlstand ab. Der Kreis schließt sich.
Kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn Sie morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könnten, was wäre das?
Was ich auf jeden Fall machen würde, ist, ich würde den Menschen etwas an die Hand geben, was ihnen hilft und was ihnen das Leben komplett vereinfacht. Das gibt es schon. Also solange ich in der Finanzbranche bin, bin ich ein großer Fan von den sogenannten Lebenszyklus-Fonds. Ja, also Fonds, die Sie im Prinzip als 14-Jähriger oder 14-Jährige oder sogar als Baby schon bespart kriegen, die dann zu 100% in der Anfangsphase in Aktien gehen und die dann so über die Jahre, meinetwegen zu ihrer Rente hin, gerne ein bisschen länger laufen noch, dann umschichten. in weniger volatile, weniger renditeträchtige Anlageformen. Das Ganze läuft ruhiger. Ich frage mich immer wieder, warum machen die es uns mit dem Thema Altersvorsorge? Stichwort Aktienrente ist ja jetzt wieder heiß. Warum machen wir es uns mit dem Thema Riester, mit den ganzen Anlageformen so wahnsinnig schwierig? Also mein Petitum ist immer wieder Komplexität rausnehmen, noch einfachere Produkte liefern und den Menschen draußen noch mehr helfen. Komplexität, das ist unser Geschäft, das zu verstehen, zu handhaben, das ist unsere Aufgabe. Aber die Endanwendung, die muss so einfach sein wie nur möglich. Also ich würde genau diese Linie ausfahren, diese Produktlinie.
Herr Norma, das war hochinteressant. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank und uns allen eine gute, disruptive Zukunft, die schöpferisch verläuft. Thank you.